Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie zu der nächsten Veranstaltung begrüßen darf. Ich glaube, der Wechsel hat stattgefunden. Sie haben Platz genommen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Dagmar Olzog. Ich leite den Scorpio Verlag. Und wir haben gerade ein wunderbares Buch mit Professor Annelie Keil herausgebracht, Wenn das Leben um Hilfe ruft. Und Wenn das Leben um Hilfe ruft, das ist ein zentrales Thema, was wir alle vielleicht schon erlebt haben oder möglicherweise ein bisschen hinausdrängen oder vielleicht in der fernen Zukunft sehen. Annelie Keil darf ich kurz vorstellen. Sie war Professorin in Bremen für Sozialwissenschaften und Gesundheitswissenschaften. Eine der engagiertesten Sozialkämpferinnen, würde ich sagen, die in der Republik durch die Lande zieht und für Gerechtigkeit, für die Sorge um die Menschen, die keine laute Stimme haben, sich einsetzt. Sie leitet auch unter anderem den Palliativcare-Studiengang. Das wissen Sie vielleicht, Palliativcare, einfach den letzten Lebensabschnitt gut zu begleiten. So, und wir wurden als Gespräch angekündigt, aber wenn man Annelie Keil kennt, weiß man, dass sie eine fulminante Rednerin ist und ich will sie einfach dir die Chance geben, dass sie ganz viel erzählt. Annelie, ich freue mich auf deinen Vortrag.
Ja, danke. Genau. Ja, ich hoffe, dass das keine unpolitische Veranstaltung wird. Man ist ja immer in einer Reihe und definiert sich darin und ich habe nicht nur mein Leben, sondern vor allen Dingen meine Erfahrungen, die ich auch beruflich gemacht habe, unter anderem auch in diesem Buch, aber auch in anderen untergebracht, weil wenn ich mir meine eigene Biografie angucke, nicht weil sie so wichtig ist, aber weil sie mich sehr geprägt hat, und zwar auch zu diesem Thema. Das eine ist natürlich von meinem Alter her, ich werde jetzt nächstes Jahr 80, ist die Kriegskinderfahrung. Das heißt, ich bin aufgewachsen in die Unsicherheit und übrigens in die Abhängigkeit der Sorge von anderen. Meine Mutter hat mich in Berlin in ein Waisenhaus gegeben, ich bin dann in Polen aufgewachsen und ohne diesen Teil der öffentlichen Sorge in diesem Kinderheim wäre ich nicht die, die ich heute bin. Ich verdanke also der öffentlichen Erziehung sowohl mein Überleben wie auch ganz wichtige Erfahrungen. Natürlich hat mich die 68er-Bewegung sehr geprägt. Sie war mir sozusagen politisch in dem Wunsch, etwas zu ändern und vor allen Dingen die soziale Lage in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Lebensschicksal, das Individuelle zu vergessen, wie auf den Leib geschrieben. Von daher bin ich dankbar, dass ich als Kind einer prekären, ich bin später mit meiner Mutter aufgewachsen, Sozialhilfe, unehelich, aus dem Osten kommt, mehr Diskriminierungspunkte kann man in Nordrhein-Westfalen in den 50er Jahren nicht haben. Aber ich hatte wiederum Lehrer, die mich sowohl politisch wie auch sozial und wie auch mit materieller Hilfe sozusagen unter die Arme gegriffen haben, sodass ich die Laufbahn oder Karriere, wie man das immer nennen will, machen konnte. Und dass ich mich dann für Sozialwissenschaften und vor allen Dingen für Sozialpädagogik entschieden habe, ist eine relative Konsequenz in dieser ganzen Geschichte. Und dass ich jetzt seit ja, fast 5 oder 10 Jahren mich um das Ende des Lebens kümmere, also um Palliativ Care, um die Frage, wie sind wir in die Welt hineingekommen und was hat uns geholfen und was nimmt diese Gesellschaft auch politisch wahr und wie kommen wir wieder raus? Das ist ja sozusagen das sichere Ende. Man kann heute nicht mehr sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche, weil das ist vielleicht nicht so sicher, aber der Tod ist sicher. Und die Frage von Hilflosigkeit, die Frage von, wie wir das wissenschaftlich nennen, Deprivation, also dass einem die Ressourcen fehlen, die für ein würdiges Leben notwendig sind. Und als Einleitung zu diesem Buch, ich habe mich ganz bewusst entschieden, nicht das nächste Buch darüber zu schreiben, dass wir in Deutschland einen, und nicht nur in Deutschland, einen Pflegeskandal haben. Wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Personen, wir haben zu wenig gute Ausbildung, wir haben zu wenig Interesse von Leuten, diesen Beruf zu machen. Das kann man alles nochmal abklappern und das ist für mich auch wichtig. Personal und Geld. Aber es ist nicht alles. Und ich wollte eben in diesem Buch mal einen anderen Akzent setzen, nämlich dem, was haben wir denn eigentlich ganz persönlich mit diesem Thema zu tun. Und persönlich heißt immer, als Person, als jemand, der irgendwo beruflich tätig ist, der Nachbar oder Kollege ist, der Elternteil ist oder was auch immer. Also, wenn das Leben um Hilfe ruft, wir haben lange um diesen Titel gerungen, sind nicht nur gemeint mit Angehörigen, pflegende Angehörige. In allen Interviews, die ich bisher gemacht habe, kriege ich immer die Frage, wollen Sie auch was über den Skandal schreiben? Nein, sage ich zu dem Reporter, ich will was über Sie schreiben. Wie haben Sie jetzt entschieden, wie Sie mit Ihren Kindern, mit Ihren Eltern und vor allen Dingen mit sich selbst umgehen? Dieses Buch spricht im Titel Angehörige von uns als die, die Hilfe erwarten in irgendeiner Weise oder Unterstützung brauchen und die, die es geben. Fulbert Stefensky hat einen wunderbaren Aufsatz geschrieben, der heißt, über das Glück gebraucht zu werden. Und darüber reden wir zu wenig. Über die Frage auch, dass 80% aller Angehörigen, wenn man so will, von Angehörigen gepflegt werden. Das ist nicht immer gut, das ist schon gar nicht leicht, das kostet Geld, das ist in verschiedenen Variationen so. Aber ohne dieses große Mischsystem kämen wir gar nicht hin. Deshalb lassen Sie mich mit drei Beispielen zu wenig, was mit Angehörigkeit zu tun haben. Daniel ist 5 Jahre, er ist schwer an Krebs erkrankt und er weiß, dass er sterben wird. Er ist Angehöriger einer Krebsstation und er ist der Sonnenschein auf der ganzen Station, weil er so ein lustiger Kerl ist. Und dann fragt er seine Lieblingspflegerin, kannst du mir mal Postkarten und Fotos mitbringen mit Blumen, die du magst? Und das macht sie auch und gibt ihm einen ganzen Stapel und dann fragt sie ihn, Daniel, was willst du denn damit machen? Und er sagt, ja, wenn ich demnächst im Himmel bin, dann gehe ich da auf die Blumenwiese und pflücke einen großen Strauß. Und dann weiß ich ja schon, welche Blumen du magst und dann warte ich auf dich. Angehöriger, 5 Jahre. Sie fragt aber noch nach, und bringst du deiner Mami auch einen Blumenstrauß? Und Daniel antwortet, natürlich bringe ich meiner Mami einen Blumenstrauß, aber das wird eine Überraschung. Denn meiner Mami kann ich nicht erzählen, dass ich im Himmel Blumen pflücke. Dann weint sie und wird traurig und sagt, ich soll hier pflücken, aber ich habe ja keine Zeit mehr. Zweiter Punkt, Angehöriger mit einem unheimlichen Empathiegrad. Wie wir uns alle fragen, woher kommt unser Mitgefühl? Wir reden jetzt alle darüber, Mitgefühl, Achtsamkeit und so weiter, alles wichtige Dinge. Aber wie entstehen die? Sind die natürlich oder was davon bringen wir mit? Weil ich sage immer, wir haben alle 9 Monate bedingungsloses Asyl hinter uns. Das sollen wir schon mal klar machen, sonst wären wir gar nicht auf der Welt. Und nach 9 Monaten werden wir rausgeschmissen mit fristloser Kündigung und müssen sehen, wie wir durchkommen. Das können wir uns mal überlegen als eine harte Tatsache, die wir schon am Tag unserer Geburt als grundsätzliche Erfahrung mitbringen. Zweites Beispiel. Ein altes Ehepaar ist mühsam alt geworden, haben auch eine diamantene Hochzeit oder weiß der Teufel was und haben natürlich ihre Rollen, wer hat gute Laune, wer hat schlechte Laune, wer hilft und wer nicht. Und die sitzen nebeneinander, ist eine Karikatur, die wunderbar ist und das Angehörigenthema auch nennen. Die sitzen nebeneinander und sie guckt auf ihren mürrischen Ehemann und sagt, wenn du jetzt nicht bald stirbst, dann lasse ich mich scheiden. Auch das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich hier in den Interviews und immer wieder finde, es ist schwer, nicht nur jemanden zu pflegen, es ist auch schwer, viele Jahre mit jemandem zu leben. Und es ist schwer auszuhalten, dass einer arbeitslos wird, dass man vielleicht keine Kinder kriegt, obwohl man sich die gewünscht hat. Dass man als Witwe aus der Wohnung fliegt, weil sie jetzt 10 Quadratmeter zu groß ist und der Zuschuss nicht mehr reicht. Also das alles sind Themen, die in diesem Thema drin hockt. Und der dritte Beispiel, einer im Interview erklärt, eine Frau, 74. Als mein Mann pensioniert wurde, haben wir uns von unseren Ersparnissen ein großes Mobilauto gekauft und wir wollten endlich auf Reisen gehen. Und dann kam an einem Tag die Diagnose Alzheimer und nun leben wir da, mein Mann, ich und Herr Alzheimer. So, und das kann 10, 20 Jahre gehen und niemand von uns weiß, ob ihn das erwischt oder nicht. Es muss ja nicht immer dramatisch sein und es muss auch nicht immer eine Krankheit sein. Aber das Leben, würde ich sagen, ist immer gewöhnungsbedürftig. Und das ist vor allen Dingen dann, auch wenn es zu Ende geht. Wie kommt man für sich selber auch mit den Genossen und Freunden, wie immer sie das nennen wollen, mit denen man gelebt hat? Und das Schöne an Daniel ist, er weiß schon in dem frühen Tatmoment, dass man sich für jemanden, den man lieb hat und der für einen gesorgt hat, auch gerne bedankt. Das hat er nicht im Kindergarten gelernt, auch nicht zu Hause, sondern er hat offenbar Erfahrungen gemacht, wo er sich das abgeschaut hat. Und gehört nicht Wie es da weitergeht, weiß ich auch nicht. Aber alle drei Beispiele zeigen, wir alle müssen das lernen. Und nur mit dem Finger, das ist auch wichtig, auf die Politiker zu zeigen, das muss man schon mal sehen, bei den vorherigen Koalitionsverhandlungen, welcher Begriff von Pflege, welcher Begriff der Sorgung von dementen Menschen, welcher Begriff von Armut in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, das ist die eine Seite, da muss man kämpfen und sich auseinandersetzen. Und die andere, da muss man reflektieren. Und dazu gehören wir. Also jetzt eine, ich will das eher erzählen machen, aber einen Teil, die Grundthese dieses Buches möchte ich Ihnen gern auf, wo ist denn meine Brille? Das ist typisch 80-jährig, wo ist meine Brille? Angehörig werden und dazugehören. Der Mensch ist in dem Moment Angehöriger, in dem er geboren wird. Er ist automatisch der Dritte im Bunde, denn zwei sind auf jeden Fall schon da. Eine Mutter und ein Vater, eine Frau und ein Mann legen Zeugnis davon ab, dass sie einander angehören und zugehören. Der neugeborene Mensch hat 9 Monate Intensivpflege hinter sich und auf diese Weise auch Erfahrung damit, was man zur Lebensentwicklung braucht, wenn man sich nicht selbst helfen kann. Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und zu trinken, Schutz und ein Gefühl der Sicherheit. Das sind schon mal die ersten Erfahrungen, die wir alle haben. Vielleicht noch nicht reflektiert, aber als Lebenserfahrung ist das nicht nur das Trauma der Geburt von Rang, sondern eine Erfahrung. Und alle, die hier sitzen, auch die älter geworden sind, haben die intensivste Pflegephase schon hinter sich. Sie waren schon mal, sie werden als Pflegefall geboren, das ist meine These. Ja, sie brauchen jemanden, der sie füttert, der sie tränkt, der ihnen die Scheiße wegwischt und so weiter. Sie kommen ja gar nicht alleine durch. Das ist Koexistenz oder mit Buber das Du oder wie immer wir das nennen wollen. Beweise für den Tatbestand der physischen Zuständigkeit von Eltern für ein Kind können genetisch durch Testverfahren vorgelegt werden. In der Regel erfolgt eine staatliche Anerkennung mittels Geburtsurkunde, in der Name, Geburtsdatum der Eltern, Wohnort und Familienstand festgehalten wird. Ist ja auch interessant, die ersten Daten von Ihnen sind Gewicht und Größe. Ich bin froh, dass das nicht am Ende auch noch auf der Sterbeanzeige steht. Sie können mal sehen, wie das formalisiert ist, wohin wir gehören. Der neue Angehörige wird in dem schon vorhandenen Bündnis für den Rest seines Lebens zugeordnet, auch wenn er später abhaut. Den Namen behalten Sie. Diese Geschichte haben Sie erstmal. Zugeordnet mit Rasselbanden von Geschwistern, schwarzen und weißen Schafen in der Familie, liebende und gemeingefährliche Verwandte, muss er ebenfalls rechnen. Wie schon bei seiner Zeugung, so hat der neue Angehörige auch bei der Namensgebung nichts zu melden. Die Eltern bestimmen. Der Nachname, Familienname genannt, steht für den Clan der Angehörigen und steht bereits fest. Erst später stellt sich heraus, wer noch dazu gehört, wer zu den nächsten, zum Beispiel erbrelevanten Verwandten und wer zu den ferneren Verwandten gehört. Welche familiären Betriebsgeheimnisse es gibt, wer sich um den Zusammenhalt der Angehörigen sorgt und wer, falls Pflichten drohen, bereits die Flucht ergriffen hat. Auch das ist ja sehr interessant. Also in der Hospizarbeit stellen wir manchmal fest, wie viele uneheliche Kinder unentdeckt dem Sterbenden auch noch eigentlich beigegeben sind. Und dann ist natürlich klar, dass die Verwandten sehr aufgeregt sind. Wollen die auch was? Oder könnte der mit der Polin, die ihn versorgt, habe ich jetzt gerade im Bremer Weserkurier, da stand so ein Artikel, sozusagen Rentner der Pflegerin anheimgefallen oder verfallen hieß das. Und was war da? Der hat die nett gefunden, hat noch schöne Jahre gehabt, hat von der Familie sich abgewandt, vor allen Dingen auch von den Kindern, die da alle ein bisschen kratzend schon mit den Erbe rumstanden. Und dann entdeckt die eine Tochter im Apothekenschrank, wo sie gar nicht hingehört, soll Viagra. Und dann wissen sie natürlich, was diese Pflegerin von ihm wollte. Mal, ich will nicht zu dem Skandal Stellung nehmen, aber in dem ganzen Artikel kommt der Mann überhaupt nicht vor. Der 93-Jährige, der hat einen Samenkoller und hat irgendwie das Geld verbraucht. Das geht doch gar nicht. Und schon ist die Familie im Plan. Ich mache es jetzt ein bisschen einseitig, aber das ist das, was wir als Angehörige und Familie natürlich genauso erleben, den täglichen Kampf, den wir auch sonst haben, wie auch all die Nettigkeit. Ist klar, alle, die hier sitzen, haben andere Familie. Ich rede jetzt nur von den anderen, aber das gibt es jedenfalls. Der Vorname des Neuzugangs soll eine Art Alleinstellungsmerkmal sein, wird aber heute eher den Vornamen-Bestsellerlisten angepasst, Seltener gibt es auch noch einen zusätzlichen Vornamen, der im Rahmen der Familientradition die Erinnerung an geliebte Großeltern, Paten oder Firmengründer aufrechterhalten soll. Der Stempel auf einer Urkunde besiegelt den Anfang eines unbekannten Schicksals, Angehöriger zu sein. Ein Testament, kleine und große Vermächtnisse, eine Patientenverfügung und letztlich eine Sterbeurkunde legen am Ende Zeugnis darüber ab, was daraus geworden ist und was es für einen Menschen biografisch bedeutet hat, Angehöriger zu sein und Angehörige gehabt zu haben. Fragen Sie sich mal spontan, wen von Ihren Angehörigen Sie am liebsten in Ihre Obhut nehmen würden und wen weniger? Lieber Vater oder Mutter? Lieber Oma oder Opa? Welchen Bruder? Welche Schwester? Liegt die sparsame Tante Emma oder Onkel Paul der Geizkragen Ihnen näher? Das ist ja alles eine wichtige Frage, auch wenn Sie sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin jetzt mal in Australien verschwunden. Aber spätestens, wenn Sie wegen Erbe gesucht werden, werden Sie schon melden, auch aus dem weitesten Urlaub. Nun gibt es nicht immer was zu erben, aber ich will mit dieser kurzen Einleitung Folgendes sagen. Ungefragt gezeugt, ungefragt zur Welt gekommen, ungefragt in eine Familie oder Ähnliches geraten, ungefragt als Angehöriger ins Melderegister eingetragen. So beginnt also formal gesehen für jeden Menschen seine Laufbahn als Angehöriger, der dereinst vielleicht in Hilfe Anspruch nehmen oder Sorge tragen wird. Und umgekehrt. Wir erkennen durch uns selbst, dass die Rollen wechseln und Leben nur dann funktioniert, wenn ein anderer Mensch, ein anderes Lebewesen die komplementäre Rolle übernimmt und zur Verfügung stellt, was erforderlich. Zum Beispiel den Mutterleib als Wohnung, die Brust als Ernährungsquelle, die Hände und Arme, die dazu da sind, tragen und zu berühren. Leben ist von Anfang an und bis zuletzt individuelle wie soziale Beziehung, gelebte wie ungelebte Verbundenheit. Das ist die Grundthese des Buches und ich glaube, dass wir uns auf diese Rolle neben all den Ansprüchen, die wir stellen, endlich wieder besinnen müssen. Was bedeutet es, ein Mensch im aufrechten Gang zu werden? Egal, ob Sie Eltern, Geschwister, Nachbarn, Kollegen, Politiker oder was auch sind, Künstler, Dichter, immer wieder kommt diese Struktur, welche Art von, so nenne ich das, menschenfreundlicher Sorgekultur mit und ohne Flüchtlingen, mit Armen und Unreichen, mit all den Unterschieden, ja, wo wir jetzt immer davon sprechen, Toleranz ganz oder Toleranz null, finde alle diese Kriterien relativ unsinnig, weil die Frage ist, wie begegnen wir uns als Menschen und nicht immer der andere, der ist das oder das, sondern du und der andere. Es geht immer um dieses Zwischenverhältnis. Und das haben wir, also ich komme ja aus der Gesundheitsbewegung auch der 60er Jahre. Ivan Illich, einer unserer Vorkämpfer, der über die Enteignung der Gesundheit gesprochen hat. Und wenn man sich das Feld ansieht, ist Gesundheit die große Religion gewesen. Wir alle verkünden so komische Sachen wie Hauptsache gesund und merken gar nicht, dass die Hauptsache ist, dass wir leben. Gesund ist ja auch noch ganz nett. Ja, aber was man im Namen der Gesundheit nicht nur für Geld ausgibt, was man alles tut, ich sage nicht, dass das unsinnig ist, dass wir für unser Wohlfühlen auch vieles machen müssen. Aber wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass, wenn man wissenschaftlichen Analysen glaubt, 70% der Gesundheit Glückssache ist. Der herzkrank wird, der einen Parkinson kriegt, der dement wird, der schizophren wird, der Depression wird, der sagt, ich kann so nicht mehr würdig leben, der ist nicht genetisch krank, sondern hat Erfahrung gemacht. Natürlich spielen auch genetische Konstitutionen. Aber dafür haben Sie auch nichts getan. Sie sagen ja nicht, bevor Sie geboren werden, könnten wir mal den genetischen Katalog durchgehen. Da hätte ich ein paar Sachen, die ich gerne auswechseln würde. Das haben Sie alles nicht. Also dieses ungefragt zur Welt zu kommen, aber dann mit dem Kappen der Nabelschnur die Verantwortung zu übernehmen, das ist der Kerngedanke des Buches. Und deshalb kann man sagen, das Angehörigsein, man könnte auch sagen, das Zugehörigkeitsein, ist mit Angewiesenheit verbunden. Freiheit und Abhängigkeit. Einlassen und Loslassen. Die meisten, die vom Loslassen reden, haben sich nie eingelassen, dann ist auch leicht. Aber lassen Sie mal die Partnerschaft, die Sie gedacht haben, als Sie geheiratet haben, los wenn Sie jetzt vielleicht für 10, 20 Jahre jemanden pflegen sollen. Vielleicht sind Sie schon mitten im Scheidungsprozess, dann muss auch das erlaubt sein, aber das entbindet Sie nicht, vielleicht dennoch Sorge zu tragen. Das sage ich vielen, die sagen, ich kann für meine Eltern, die kann ich nicht leihen oder sonst was. Dann sage ich, dann sind Sie menschlich nicht aus einer Verantwortung raus. Dann nehmen Sie einen 50er in die Hand und lassen jemanden anders mit Ihrer Mutter spazieren gehen, mal so einfach gesagt, wenn die Ihnen so auf den Keks geht, dass Sie gar nicht mehr rein können. Und diese Beispiele habe ich beschrieben. Jetzt vielleicht noch mal so, habe ich noch Zeit?
Ja, 5 Minuten noch.
Okay, also 2 oder 3 Beispiele. Einige habe ich schon genannt mit den Angehörigen. Ich habe etwa zum Beispiel das Beispiel eines Mannes, der seine Frau ziemlich, also man kann sagen, vom Alter her auch und von seinen eigenen gesundheitlichen Schädigungen sehr, also intensiv pflegt, sich um sie sorgt. Er ist aber todtraurig und kommt in die Beratung. Wir haben ja in den Pflegeheimen, aber nicht nur da, auch Beratungsstellen. Und er sagt, ich kann machen, was ich will. Meine Frau ist immer unzufrieden. Immer. Hat immer was zu meckern. Übrigens, Sie können das in jedem Altenheim studieren. Sie kommen irgendwo hin, vielleicht ist es Ihre Mutter oder Ihre Oma. Und Sie kommen 3-mal in die Woche und die erste Begrüßung heißt, du kommst ja nie. Du bist ja immer mit deinen Freunden zusammen. So, also er kommt in die Sprechstunde und ist richtig verzweifelt und sagt, und neuerdings sagt sie nicht nur, du machst alles falsch, sondern sie sagt jeden Tag, attraktiv bist du auch nicht mehr. Also die ist 75 und sitzt im Rollstuhl. Aber, und darunter leidet er besonders. Und zum Glück, die Berater sind nicht alle Therapeuten, er kommt drauf, warum kommt dieser Satz und der trifft ihn besonders. Kurze Auflösung dieser Geschichte, auf die muss man erst kommen. 30 Jahre vorher hatte einen dieser berühmten Seitensprünge, ich nenne das immer Hammelsprünge, ist man mal woanders und der Sex ist Betrogen und nun trennen wir uns. Kann ja sinnvoll sein, aber er hat sich damals mit seiner Frau entschieden zu bleiben. Aber das Bleiben allein nutzt nichts, wenn sie nicht vergeben. Und hier kam auf die alten Tage kommen, und das ist auch ein Grundgedanke, der durch viele Interviews geht, die jetzt nicht gelösten Konflikte ihres Elternverhältnisses, ihres Partnerverhältnisses und so weiter. Deshalb ist das trotzdem kein nur psychologisches Buch, sondern das ist die politische Grundlage, also die individuell politische Grundlage an Toleranz, an was kann ich aushalten, was nicht, an der Frage, wie viel Sorge kann ich geben, wie muss ich für mich sorgen, sonst geht es gar nicht, immer wieder zu arbeiten. Das ist die Aufforderung. Und in diesem Fall ist es gelungen, sowohl die Gefühle der Frau nochmal kurz ja, zur Sprache zu bringen. Ich möchte mal kurz zurückblicken vom Alter her. Es ist noch nicht lange her, dass jeder, fast alle Psychoanalytiker, Leute oder auch andere Therapeuten, Leute über 60 abgelehnt haben. Wir waren gar nicht mehr therapiefähig. Als wäre es nicht kurz vor dem Sterben auch nochmal richtig, um Wahlsachen zu begreifen. Also Abschied muss man ja auch leben lernen. Heute ist das nicht mehr so, weil wir sind gute Kunden. Von daher muss man sagen, die anderen kriegen das vielleicht gar nicht verschrieben. Also, hier konnte man sowohl seine Gefühle klären, bin noch bei meiner Frau geblieben. Er sagt doch, ich habe mich auch nicht als Ehemann toll verhalten, aber jetzt stehe ich doch zu ihr. Und sie konnte begreifen, dass dieses Thema für sie auch nie aufgearbeitet war. Und wenn sie noch ein paar Jahre miteinander haben wollen und er nicht beim nächsten Spaziergang den Rollstuhl am Berghang ein bisschen näher an den Abgrund schiebt, ja, dann müssen sie sich irgendwie darum unterhalten. Also diese, ich nenne das eine Art politischer Grundbildung. Deshalb habe ich in diesem Buch auch natürlich für die Einschnitte erleiden, und das kann so jemand wie Daniel sein. Ich habe selber in den Sterbebegleitungen und in der Arbeit, die ich also als Ehrenamt mache, begleiten wir zum Beispiel Kinder, deren Eltern im Sterben liegen. Wir haben in Deutschland mehr als 50.000 Kinder unter 14, die im engeren Sinne zu pflegenden Angehörigen gehören. Wenn mein Papa einen Gehirntumor hat, ziehe ich doch nicht aus als Kind. Oder als Jugendlicher, wenn ich mit einer depressiven Mutter aufwache. Nicht nur mit einer Süchtigen, das kann ja auch passieren. Die Kinder haben ja keine Chance und wollen auch übrigens gar nicht ausziehen, aber sie müssen auch überleben und brauchen deshalb einen sorgenden Nachbarn, vielleicht Sie als Lehrerin, oder Sie als jemand, der sagt, du machst deine Sachen prima, also das Lob. Und ich habe 3 Strukturen rausgearbeitet, neben meinen Kapiteln über die Frage, was bedeutet, dass wir uns auf Sorge professionell, aber auch interprofessionell. Wir werden Sorge im Sinne von, nochmal, nicht nur Krankheit, sterben auf jeden Fall. Keiner will alleine sterben. Manche wollen alleine sein, aber sie brauchen ihre Ärzte, sie brauchen ihre Pfleger, sie brauchen einen Besucher und sie brauchen jemanden, der mal Blumen mitbringt oder sowas. Das ist kein humanistisches Gebimmel, sondern das ist Überlebenschancen für uns selber auch. Wir können nur hoffen, dass das mit uns ein Stück so wird, wenn wir selber uns daran beteiligen. Und ich kann nur sagen, ich mache gerade mit jungen Leuten enorm tolle Erfahrungen. Ich finde, im letzten habe ich nur noch kurz gehört, war ja Bildung das Thema. Ja, vor allen Dingen für die jungen Menschen, die sollen die richtigen Sachen lesen. Finde ich auch. Aber die Alten hätten noch eine Menge aufzuholen. Was man da sozusagen in dieser Generation auch an Unhöflichkeit hat. Ganz schlicht, die sagen im Altenheim nicht mehr Danke, die sagen, habe ich doch bezahlt. Können wir das hier mal festhalten? Und mit dem Dementen sitze ich hier nicht im Speisesaal. Der kleckert oder der frisst mir die Wurst weg. Also da haben wir alle noch eine Menge zu lernen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist eben nicht nur entmutigend, das ist manchmal sehr schwer. Aber endlich entdecken wir auch bei den Dementen, sage ich mal, was die Sorge betrifft. Wir müssen nicht immer hinter denen herrennen und aufpassen. Manchmal ist es gut, wegzulaufen. Manchmal hat man das in der Pubertät verpasst. Da muss man es halt mit 80 machen. Also ich sage nicht, die erfrieren alle nicht. Das sage ich nicht. Aber wir haben eine Sorgekultur, die mehr Kontrolle ist, als hingucken, was die Leute noch können, was sie machen und sie auch mal sein zu lassen, so wie sie sind. Deshalb gibt es jetzt Literatur. Warum sagen alte Leute als Demente und Sterbende noch, du Arschkacke? Wo haben die das denn her? Okay, dass sie darüber sich nicht aufregen, sondern sich in dieses Getümmel mitmachen, egal an welcher Stelle sie sind, dazu wollte das Buch ermutigen.
Peng. So. Ich kann nur sagen, schade, dass wir nur eine halbe Stunde hatten. Ja, Sie verstehen, das Buch können Sie natürlich auch bekommen. Draußen ist ein Büchertisch. Frau Keil signiert auch, wenn Sie Lust haben. Und wenn Sie Spaß haben, kommen Sie auch beim Scorpio Verlag vorbei. Wir sind hier in dieser Halle K206. Da sitzt Frau Keil auch noch eine Weile, wenn Sie Lust haben, mit ihr zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Super. Vielen Dank, Frau Keil.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.